Wer redet, ist nicht tot.
Andrea Diener schreibt Reisegeschichten in die Frankfurter Allgemeine Zeitung und weil ich nicht lesen kann, lasse ich mir von denen berichten. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Wo warst du denn diesmal?
Ich würde gerne was über Katar erzählen.
Katar? Wie Katar. Schreibt man das eigentlich richtig? Also weil es gibt so viele verschiedene Schreibweisen davon.
Nee, eigentlich nur zwei. Eine mit K und eine mit Q.
Echt?
Ja, und das gibt es irgendwie ja beides. Also ich gucke immer bei uns in die Schreibweisen rein, im Redaktionssystem, Intranet, Dingsbums. Wenn es da nicht drin steht, dann warte ich drauf, dass die Korrektur das irgendwie so hinbiegt, wie es bei uns üblich ist. Clever. Also ich kümmere mich, das ist okay.
Du schreibst das also einfach hin und die Profis machen das dann.
Ja, Korrektur hat Korrektur gelernt, die können also, das.
Ja, unser eins guckt in die Aussprachedatenbank der ARD.
Mm.
Da habe ich aber auch schon irgendwann mal was Falsches gefunden. Was war denn das?
Wird das dann so audiomäßig vorgesprochen?
Naja, genau, da sitzt dann einer und sagt irgendwie Eierflöjer Lötkül oder wie dieser komische. aber weißt du, kannst du dann irgendwie 18 Mal anhören und hinterher, wenn du Nachrichten liest, machst du es trotzdem falsch.
Ja, glaube ich auch.
Katar, wo gehört denn das dazu? Ist das Vereinigte Arabische Emirate? Oder ist
das ist jetzt ein eigenes Land.
Also ach so, Vereinigte Arabische Emirate ist ein ganzes Land, ist ein Land.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind die Vereinigten Vereinigten Arabischen Emirate. ja, die Amerikanischen Emirate gibt es auch, die sind aber woanders. Gibt es auch Öl. nee, also die Arabischen Emirate, die sind ein Land und da gibt es aber ein paar von denen. Emiraten, ein paar Emirs, die gesagt haben so, ey, wir wollen nicht zu euch gehören, weißt du?
Mhm.
Und die haben dann irgendwie ihr eigenes Ding gemacht. Unter anderem eben der Scheik, wie man das ja ausspricht, von Katar. Und die Scheika oder Tscheka. Und
die Frau vom Scheich hat einen eigenen Namen.
Das ist, ja, die schreibt sich Scheicha.
Scheicha.
Es gibt mehrere, aber es gibt halt die Scheicha Musa. Und das ist die Lieblingsfrau vom katarischen Scheik.
Ach ja, die machen ja viel Weiberei. Ein Wort, das ich noch nie irgendwo in einer Sendung gesagt habe, glaube ich.
Cool. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal.
Viel,
ne?
Weiberei, schönes Wort. Ist wahrscheinlich auch super diskriminierend irgendwie, aber
ja, aber Scheika Musa, die Lieblingsfrau, wie gesagt, ist auch die einzige, die so in Erscheinung tritt immer. Und die setzt sich auch sehr für die Frauenrechte im Katar ein.
Wollen die Frauen in Katar überhaupt Rechte haben? Also das ist so.
Will der Katarer überhaupt Rechte haben?
Das, genau so meinte ich das, weil der Emir, der sorgt doch irgendwie,
ja.
der besorgt die doch, besorgt den.
Total, nennt man das, total. Ja, also alle sind super reich.
Genau.
Fahren riesige Autos, arbeiten eigentlich nicht und.
Arbeiten eigentlich nicht heißt, die machen wirklich nichts. Und,
nee, die machen nichts.
Aber also, wem gehört der Lebensmittelladen?
Ja, das ist alles outgesourced. Also die Kataris sind ja auch eigentlich die Minderheit in ihrem eigenen Land. Die stellen ja, glaube ich, nur so 30-40% der Bevölkerung. Das meiste macht ja dann der, also es gibt ja mehrere, ja, man muss sagen, mehrere Kasten von Experts, ja.
Mhm.
Also es gibt so die untersten, das sind so die Filipinos und die Malaien und ne, so.
Mhm.
Die dürfen so den Pool reinigen oder die Verkehrsinsel abkehren und so, ne? Dann gibt es die mittlere Schicht, das sind meistens Araber, also Marokkaner oder Libanesen.
Mhm.
Die kommen dahin, weil sie halt Arabisch können, das ist total super für die. Die können auch ganz gute Jobs dort machen und verdienen sich da eine goldene Nase, gehen irgendwann zurück nach Marokko und kaufen sich ein fettes Haus.
Mhm.
Und die oberste Kaste ist halt die, naja, Western People, also die Europäer oder Amerikaner, die halt wirklich leitende Funktionen haben oder eigene Firmen haben oder ähnliches. Und die kriegen richtig Asche. Und ja, da kann man sich halt auch eine goldene Nase verdienen. Aber das Fiese ist halt, es ist niemand, außer den Kataris, ist niemand freiwillig in Katar. Die machen das alle nur wegen der Asche.
Ja.
Und ja, also
ein bisschen wie Frankfurt, ne?
Oh.
Entschuldigung.
Fastfood ohne Alkohol, ja.
Aber ist doch, also ich habe bisher niemanden kennengelernt, der nicht entweder in Frankfurt geboren ist oder wegen des Jobs dahin musste. Oder vielleicht noch wegen der Liebe. Aber solche wirst du in Katar ja wahrscheinlich auch vereinzelt finden.
Das Schlimme ist, Katar ist halt echt nicht schön.
Oh.
Katar ist halt, naja, das ist halt Sand, viel Sand.
Mhm.
Und alles, also da gab es ja vorher auch wirklich nichts. Da gab es, jahrhundertelang gab es da nur Piraten, Fischer und Perlentaucher.
Mhm.
Irgendwann haben dann die Engländer die ganzen Piraten irgendwie beseitigt. Dann gab es nur noch Fischer und Perlentaucher und irgendwie drei Kameltreiber. Und sowas wie Zivilisation gibt es halt irgendwie seit den, naja, 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts so. Also es gibt einen historischen Souk. Es gibt ja immer diese Souks in den arabischen Städten, also so die Altstädte im Prinzip, so Markt, ne? Und dieser historische, liebevollst restaurierte Souk stammt also aus den 40er Jahren. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, wie lange da Menschen in Stadtverbänden leben.
Seit vermutlich den 40er Jahren.
Seit den 40er Jahren, genau. Und davor war das Zelt. So. Mhm. Ne?
Was ist passiert, dass die sich zu Stadtverbänden zusammengeschlossen haben? Öl.
Genau. Also da, die waren natürlich, ne, da kamen dann eben die Engländer und wie der Engländer an sich so ist, ne, der versucht ja immer dann erstmal so ein bisschen Häuser und Tea-Time an die Menschen zu vermitteln. Und da wurde in dieser Zeit wurde eben auch das Öl entdeckt. Und dann gab es halt irgendwie so rums den schlagartigen Reichtum. Und mittlerweile ist es aber eigentlich so, dass die Haupteinnahmequelle gar nicht mehr das Öl ist, sondern vor allen Dingen das Erdgas.
Mhm.
Und davon lebt der Katari. Und deswegen sind die momentan das reichste Land der Welt und auch das mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Und aber auch noch ein Rekord, sie sind auch das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Person.
Wie kommt das zustande? Weil die so viele Autos fahren oder wird die Erdgasförderung auf die Personen umgerechnet?
Nee, ja, natürlich Autos. Aber du hängst ja den ganzen Tag in irgendwelchen klimatisierten Räumen ab.
Ah.
Und die sind halt runterklimatisiert bis 15, 16 Grad. Also ich habe da nur gefroren. Und dann kam ich raus, dann lief ich gegen die Wand.
Mhm.
Und dann geht man wieder rein und dann friert man wieder. Also es ist schon irgendwie auch diese Kleidung, die diese Menschen tragen, also die Männer in wallenden weißen Gewändern und die Frauen in wallenden schwarzen Gewändern, das macht echt Sinn.
Schwarz?
Oh. Ja.
Ja, aber scheint da nicht die Sonne drauf und alles wird warm?
Ja, aber das ist egal, weil Frauen, also die ideale Frau ist, hängt auch nicht draußen rum.
Ach so, die geht, ja super.
Genau, also die ist eh drin und weiß nicht, zieht Kinder auf oder. Also das Privatleben des Kataris ist eine ausgesprochen geheimnisvolle Sache, der man auch nicht wirklich auf die Spur kommt.
Mhm.
Man trifft halt immer überall diese Experts, ne? Und die nutzen auch die ganzen Cafés, die es dort ein bisschen gibt, wo man aber eigentlich auch nur abends hingeht, weil sonst ist es eigentlich immer viel zu heiß und man hängt in irgendwelchen klimatisierten Innenräumen rum. Oder halt in Museen oder so. Ne? Und den Katarer an sich, den trifft man eigentlich nicht. Der ist
so ein bisschen wie euer Lordschaft, der immer irgendwo in der Bibliothek rumlungert, aber das Personal schwirrt draußen rum.
Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Also du läufst durch und du siehst eigentlich nur irgendwelche putzenden Filipinos den ganzen Tag, die Dreck wegkehren, der irgendwie schon längst nicht mehr vorhanden ist. Aber sie müssen halt kehren, weil sie werden dafür bezahlt. Und du siehst halt wirklich keine Katarer. Das ist das, was in diesen großen Autos drin sitzt.
Ach so.
Hinter getönten Scheiben.
Zumindest vermutet man das. Man hat ja nicht reingucken können. Nicht?
Man kann zum Teil reingucken und dann sieht man diese wirklich, es ist dann alles so mit Plastik ausgeschlagen, diese ganzen Autos. Und ums Lenkrad drumherum ist dann ein riesiges Teppichpolster.
Mhm.
Und erst denkt man so, sag mal, was? What the fuck? was macht ihr?
Wenn die Karre den ganzen Tag in der Sonne steht, dann würde ich auch nicht das Lenkrad anfassen wollen, glaube ich.
Genau, genau. Und sobald du irgendwie 3 Meter fährst, hast du halt diesen scheiß Sand in allen Ritzen. Und deswegen muss halt alles mit Plastik ausgeschlagen sein und deswegen brauchst du halt auch dieses Teppichlenkrad. Das macht schon irgendwie alles Sinn, was die da tun. Also es ist nichtsdestotrotz ausgesprochen geheimnisvoll. Also wenn man so ein bisschen aus der, naja, eine richtige Innenstadt gibt es ja nicht, weil das Konzept des Urbanen ist dort nicht wirklich in Benutzung.
Du sagst Innenstadt, also ist Katar auch bloß eine Stadt? Also ist es?
Nee, das ist ein Land. Es gibt da irgendwie 2 Städte oder so.
Ah, okay.
Also und ein paar Dörfer und es gibt eine Hauptstadt, das ist Doha.
Mhm. Ach ja, wo Al Jazeera sitzt.
Genau, genau. Mhm. Exakt da. Und ein ziemlich großer Teil von Katar ist abgezäunt, weil das ist amerikanische Truppen-Military Base. Mhm. Weil alles, was in Saudiland passiert, passiert halt in Katar. Und das haben die Amerikaner gemietet.
Wie Katar alles, was in Saudiland passiert, passiert in Katar?
Naja, also wenn irgendwie in Irak irgendwie, ne, also das ist so die Base on safe ground für den ganzen saudischen arabischen Raum, für die Amerikaner. Das ist so. Die Hauptbasis.
Ich dachte, die stünden in Saudi-Arabien. Sieh an.
Nee, die sind in Katar.
Ah ja.
Und das ist ein Riesengebiet, also auch Wüste, Sand, gibt's ja sonst nichts. Und das ist eben gemietet von den Kataris und die haben da auch wieder ein ganz ordentliches Mieteinkommen dadurch. Mhm. Und also Doha ist eben die Hauptstadt. Und ansonsten, es gibt noch eine weitere Stadt, aber die sind alle komplett unbedeutend. Eigentlich ist es Doha plus Sandbox, kann man sagen, ist Katar. So. Und dieses Doha ist halt auch noch nicht besonders alt, aber es wächst so in den letzten Jahren ziemlich extrem vor sich hin. Also, weil die auch so unfassbar reich sind, bauen sie ja wie die Wahnsinnigen. Ja? Innerhalb von ganz wenigen Jahren sind da eine Uni entstanden. Es gibt ein Filmfestival, es gibt Museen, es werden so komplette Hafenanlagen einfach mal hingestellt. Oder man baut halt einfach auch mal eine komplette Stadt irgendwie so da, so ans Meer, ja. Es ist wirklich ein Wahnwitz. Und das ist halt alles irgendwie wahnsinnig leer, klimatisiert. Und man fragt sich so, kommt diese Zukunft eigentlich irgendwann, für die das alles hier gebaut ist, oder kommt die nie?
Bauen die das denn für eine Zukunft, von der sie annehmen, dass sie kommt, oder bauen sie es einfach nur, weil sie es können?
Wir haben nee, die bauen, das, die bauen das wirklich für eine Zukunft, von der sie annehmen, dass sie kommt. Also das Erdgas reicht noch ungefähr 200 Jahre. Davon kann man mal so grob ausgehen. Mhm. Allerdings gibt das so den Plan, man möchte eigentlich sich jetzt nicht nur auf diese Bodenschätze verlassen, sondern man möchte auch anderweitig sich am Markt positionieren. Ja. Unter anderem mit so Dingen wie Qatari Airways. Also diese Fluglinie, die sie aufbauen, das ist schon sehr schnieke. Also Qatar Airways zu fliegen, das ist, ich bin da in die Business Class upgegradet worden. Oha. Aus welchen Gründen?
Aus welchen wohl?
Ja.
Die werden ja schon gewusst haben, mit wem sie es zu tun haben, oder? Also wissen die, das ist die Frau Dina von der FATS, die jetzt gerade reist?
Nee, unsere ganze Gruppe ist upgegradet worden. Okay. Also,
was war das für eine Gruppe? Also hat Katar das bezahlt? Ja, das bezahlen immer die Länder, oder?
Katar Airways hat ein bisschen was dazugegeben. Mhm. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also ich bin auch schon irgendwie 11 Stunden Business-Holzklasse. Also nee, ist nicht selbstverständlich eigentlich so. Aber ich saß in dieser Business-Class, ja, und das war schon, da habe ich wirklich gewartet, dass irgendjemand kommt und mir gleich noch die Füße pudert. Das ist, also selbst wenn man da in der Holzklasse landet, man kommt sehr entspannt an. Also
sagt man ja immer von arabischen Airlines, ne? Also also flieg nie mit europäischen, also außer die kurzen Strecken. Und lange Strecken soll man immer mit asiatischen oder arabischen fliegen, habe ich schon häufig gehört.
Genau, nee, also die sind wirklich ziemlich exklusiv. Und das ist eben so ein Plan, den man dann so hat. Also man will zum Beispiel eine anständige Airline haben. Das ist so ein Zukunftsplan.
Aber das ist halt nichts, womit man reich bleibt, oder? Also jedenfalls als ganzes Land.
Nee, aber ich meine, die haben es halt echt schon geschafft, innerhalb von wenigen Jahren überhaupt mal Aufmerksamkeit zu erregen, weißt du?
Das stimmt.
Ich meine, das kannte ja vorher wirklich kein Mensch, wo du gesagt, also, wenn ich dich vor 5 Jahren gefragt hätte, sag mal, weißt du, dass es ein Land gibt, das Katar heißt?
Hätte ich ja gesagt, weil, obwohl, nee, wahrscheinlich hätte ich gesagt, keine Ahnung, weil ich wusste zwar, dass in Doha Al Jazeera steht, das weiß ich auch schon seit 10 Jahren, aber dass das Katar ist, war mir nicht wirklich klar. Also keine Ahnung, wann ich gelernt habe, dass der Emir von Katar das macht. Mhm. Ja.
Genau. Ja, also der Emir hängt ja mit seiner Frau in jedem öffentlichen Gebäude.
Mhm.
Und diese Emir-Familie, Al-Thani heißen die, die haben sich irgendwie auch über Generationen immer so gegenseitig weggeputscht. Und jetzt im Juni hat der Baba Al-Thani hat jetzt seinem Sohn die Herrschaft überlassen. Und ich habe hier so einen geilen Satz gefunden. Und zwar ist er der erste arabische Herrscher, der, warte mal, das ist so schön. Genau. Ich zitiere die Wikipedia, was man ja eigentlich nicht tun sollte, aber Hamad bin Khalifa wurde damit der erste Regent eines arabischen Landes, der die Macht freiwillig, ohne Blutvergießen und bei klarem Bewusstsein abgibt.
Da.
Toll. Oder?
Damit gehst du in die Geschichte ein.
Ja, würde ich auch sagen, ne? Genau.
Und macht sein Sohn denn da jetzt was Ordentliches draus oder ist das jetzt so ein bisschen wie hier in Nordkorea, so ich mache jetzt weiter den Schwachsinn, den mein Olla gemacht hat?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Kataris, die haben, glaube ich, echt einen Plan. Also die ziehen das jetzt wirklich durch. Ich weiß halt noch nicht so genau, weil, wie gesagt, das ist halt alles so eine Größe zu groß irgendwie. Doha besteht zu einem wesentlichen Bestandteil aus 100 Hochhäusern.
Aha.
So. Diese, von diesen 100 Hochhäusern sind jetzt, oder die sind halt geplant. Und ich glaube, momentan ist so ein Drittel gebaut ungefähr. Aber ich meine, so 30 Hochhäuser, die so nebeneinander stehen, jedes anders, das ist auch schon beeindruckend.
Mhm.
So. Und jetzt haben die aber eine Belegungsrate von fluffigen, irgendwas zwischen 30% und 40%. Das heißt, diese 30 Hochhäuser, da kann man noch ganz schön reinwachsen.
Ja.
So, und das ist jetzt erst ein Drittel. Und da werden noch 60 davon gebaut. Und die sind noch gar nicht irgendwie verplant. Und man fragt sich dann halt schon so, sag mal, ja und dann, wer soll da jetzt alles nach Doha kommen und warum eigentlich?
Ne? Hast du darauf eine Antwort gefunden?
Das ist irgendwie seltsam. Also die denken, ich glaube, der Katari denkt, dass sein Geld erstmal überhaupt so der Grund für alles ist. Dass man so alles irgendwie kaufen kann. Ja? Also man kauft sich jetzt irgendwie diese Fußball-WM.
Mhm.
Und dann kauft man sich Ingenieure. Ich glaube ja irgendwie 50% der deutschen Ingenieure sind momentan mit der katarischen Stadtplanung beschäftigt. Um dort eine Metro zu bauen und Züge zu bauen und so weiter. Ne? Also ich glaube Siemens gäbe es ohne Katar nicht mehr. Und es ist irgendwie sehr schräg. Und dann natürlich nicht zu vergessen die 6 klimatisierbaren Fußballstadien, die dann man ja irgendwie auch noch braucht. Ne? Und Hotels gibt's, aber nicht, da muss natürlich auch noch einiges ausgebaut werden. Und dann steht mal eben so eine Mall im Weg, die muss dann weg. Und also das ist irgendwie alles sehr, da steht irgendwie alles so ein bisschen, man kommt sich so vor, da steht jemand an so einem Reißbrett und verschiebt dauernd irgendwelche Pöppel und Gebäude und so. Und nee, das ist nur dahin und das machen wir weg und bauen wir es 30 Meter weiter nochmal auf und so, ne? Weil das spielt irgendwie keine Rolle, dass man da Ressourcen sparen muss.
Mhm.
Das ist überhaupt nicht im Konzept des Kataras, dass es sowas wie Ressourcen gibt, die man sparen sollte vielleicht eventuell.
Gibt's ja auch nicht für ihn.
Nö.
Das ist ja tatsächlich so. Aber was ist sein Plan?
Ja, sie reden dann immer sehr viel, wenn man nachfragt, so über, wir möchten die Kultur fördern. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein Ding, was man immer wieder erzählt bekommt. Und was man auch erzählt bekommt, ist, Wir möchten gerne eine Urlaubsdestination werden, und zwar sowas Ähnliches wie Dubai, nur ein Exklusiv.
Ich dachte, Dubai wäre schon das Exklusive.
Nee, Dubai ist für ein Pöbel, wenn du mit dem allgemeinen Doha-Bewohner redest. Also man möchte sich von Dubai sehr abgrenzen, weil Dubai ist, da kann jeder hin. Doha ist da ein bisschen was Feineres. Und man möchte auch Familien anlocken. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was eigentlich jetzt den Menschen nach Katar locken soll.
Also schade, so genau das wollte ich dich gerade fragen.
Genau. Es gibt einen unfassbar schönen Katar-Text, wenn man mal googelt, von Max Gold. Der hat ihn in der Zeit geschrieben. Und es gibt da eine sehr dadaistische Szene, wo er sich mit den Fremdenverkehrsmenschen von Katar am Abendessentisch trifft und dann eben auch fragt. Und die erzählen dann so von ihren Plänen, so wir wollen Familiendestination werden. Also genau die gleichen Sprüche, die sie uns auch erzählt haben. Und dann folgert Max Gold so, ja, es gibt ja hier an dieser Strandpromenade nicht mal eine Eisbude. Wie wollen die hier Familien herziehen?
Ja,
ja, es gibt wirklich keine Eisbude. Es gibt einfach, also nichts, was irgendwie für ein Kind interessant wäre.
Das heißt, dass da wahrscheinlich demnächst ein riesengroßes Disneyland oder sowas entsteht. Oder also irgendwas, was noch cooler ist als Disneyland.
Ich gehe mal davon aus, dass, ja. Also
wie will man es sonst machen?
Ja, ich denke mal. Also es wird irgendwas Überdachtes auf jeden Fall sein. Weil,
überdacht und klimatisiert.
Ganz wichtig, genau. Weil ich habe der Rest der Gruppe ist dann noch nach Dubai weitergeflogen, aber weil bei uns die Redaktion gesagt hat, so nee, komm, Dubai ist echt abgefeiert, da braucht man keinen Text mehr drüber, haben sie mir noch eine Nacht in Katar gesponsert und ich bin dann wieder direkt nach Frankfurt gefahren.
Wie lange warst du insgesamt in Katar?
Ich glaube 4 Nächte, genau. 5 Tage.
Hast du das Gefühl, dass du da irgendwas verpasst hast? Also ich bin jetzt immer noch auf dieser Tourismusschiene. Also wie lange würde man denn überhaupt nach Katar fahren, um da
Nö, also ja, 4 Tage. Dann hast du eigentlich alles gesehen. Also ich habe mich dann halt den letzten Tag, habe ich mir noch das Museum für moderne arabische Kunst angeschaut. Über die Museen wird noch zu reden sein. Bitte merkt ihr das. Damit wir auch wirklich noch drüber reden. Ich lag dann halt noch so 2 Stunden am Nachmittag irgendwie so, dachte ich so, naja, legst dich noch unter den Sonnenschirm, schwimmst du noch eine Runde, hast noch ein bisschen Bewegung, bevor du wieder ins Flugzeug musst. Und dann wollte ich gerade so meinen Badesachen, schlappte ich so raus an den Hotelpool und dann hieß es so, nee, schnell wieder rein, wir haben Sandsturm. Das heißt, es ist nicht wirklich dafür ausgelegt, dass man Zeit im Freien verbringt.
Aha.
Weil dann passiert es halt einfach, dass du einen Sandsturm hast und dann gehst du rein, da ist klimatisiert und dann musst du halt drin schwimmen. Ja.
Also, das spricht sich dann im Zweifelsfall doch sehr schnell rum, ne? Und dann fährt der Nachbar halt nicht mehr dahin. Dann bin ich aber echt mal gespannt, was die sich einfallen lassen, um das als Reiseziel irgendwie attraktiv zu kriegen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob
kann man da tauchen? Liegt das am Meer?
Es liegt am Meer. Es ist ein bisschen nervig, weil es gibt halt unfassbar viele reiche, gelangweilte katarische Söhne.
Mhm.
Und reiche, gelangweilte katarische Söhne neigen dazu, mit irgendwelchen Motorvehikeln auf und ab zu fahren. Egal in welcher Form. Also entweder haben sie einen Jeep und brettern durch die Wüste. Das kann man übrigens auch machen, dass man mit denen so eine Wüsten-Jeep-Tour mietet. Das haben wir auch gemacht. Und das kann man, also Dune-Bashing nennt sich das. Das kann man machen und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen wie Achterbahn, weil die fahren halt irgendwie saugewagt und immer im Abhang lang und neben dir bröckelt der Sand und du denkst so, gleich falle ich 30 Meter tiefer. Das tust du natürlich nie, weil diese Typen haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als auf diesen Dünen entlang zu fahren. Oder was sie halt auch machen, sie fahren mit irgendwelchen Jetski-Angelegenheiten am Strand auf und ab. Und das ist natürlich erstens laut und zweitens unfassbar nervig. Also ich würde da weder schwimmen noch schnorcheln noch sonst irgendwas wollen, weil im Zweifelsfall kommt halt so ein katarischer, gelangweilter Sohn und brettert über dich drüber, wenn er dich nicht sieht. Insofern würde ich da vielleicht auch abraten, da das Meer.
Da muss der Emir dann noch ein paar Gesetze machen.
Ja. Da muss der Emir irgendwie mal noch so ein bisschen was absperren irgendwie, glaube ich, so für Touristen. Aber dieses Naturerlebnis, das findet halt eigentlich für den Katarer, der kennt halt nichts als Wüste. Ja, das ist für ihn halt die einzige Art von Natur. Mhm. Die ist sehr groß und sehr leer. Und dieses Naturerlebnis, das sucht er vor allem im Winter. Da ist es dann irgendwie 3 Grad kühler. Und im Winter ist es dann sehr oft so, dass die Katarer sich ein Zelt mieten, mhm, und mehr oder minder so eine Art Glamping dort draußen veranstalten. Und dann
Glamping?
Ja, kennst du dieses Wort nicht?
Nein.
Das ist dieses Luxuscampen mit Riesenzelt und richtigem Bett und so.
Mit Glamour, verstehe.
Ja, genau. Ja. Das ist doch jetzt so Trend.
Ja, ich krieg das ja nicht so mit. Ich bin ja nicht Reisegeschichtenerzähler.
Ach so, ey, das ist ja schon durch. Also, der liest wahrscheinlich auch keine schlimmen Illustrierten.
Nee. Gut.
Naja, auf jeden Fall ist das jetzt angeblich so ein Trend, der von irgendjemandem ausgerufen wurde. Aber der Katarer macht das halt so richtig. So oldschool.
Der hat's erfunden.
Weißt du? Genau.
Der hat das schon gemacht. Da wurde noch in kleinen finnischen Clubs geglampt.
Richtig, exakt so. Und dann kann man sich halt eben so auf seinem Acker da, kann man sich dann entsprechend da so sein Zeltchen aufbauen und seine Kohlenbecken hinstellen und dann ein Zelt für die Frauen, eins für die Männer. Anders wäre es sowieso nicht vorstellbar, weil Familienzusammenhalt besteht mehr oder minder aus, hier sind links die Frauen, rechts die Männer so, ne? Mhm. Also sie reden immer sehr viel über Familie, aber die findet auch nicht wirklich gemischt geschlechtlich statt. Zum Beispiel, wenn Katarer heiraten, auch das findet im Zelt statt. Das sind riesige Zelte. Man wundert sich immer so ein bisschen, man fährt durch die Stadt und dann kommt da wieder so ein riesiges Grundstück, weil Platz ist ja überall. Und da stehen dann da so seltsame riesige Zelte drauf. So, und du denkst immer so, boah, hier gibt's aber viele Zirkusse oder was ist hier eigentlich los? Ja, das sind aber Hochzeitszelte und die kann man mieten. Und der Witz ist halt, dass die Hochzeit mehr oder minder auch getrennt geschlechtlich stattfindet.
Also die Frauen müssen unter sich heiraten und die Männer müssen unter sich heiraten.
Die Braut ist mit ihrer eigenen Gesellschaft in dem einen Zelt und die Männer, also der Bräutigam ist mit den Männern in einem anderen Zelt. Mhm. Und die Männer ziehen dann vielleicht noch irgendwo weiter und so, aber die Frauen, also die bleiben dann halt alle wirklich so unter sich und das ganze Leben findet auch so unter sich statt. Und auch wenn du wenn du nämlich durch die Malls gehst. Die Mall ist als Konzept total wichtig, weil es die einzige Art von irgendwie öffentlichem Raum ist.
Mhm.
Auch wenn du so durch die Malls läufst, du findest eigentlich die Gruppen, es gibt schwarze Gruppen und weiße Gruppen. Die schwarzen Gruppen sind die Frauen und die weißen Gruppen sind die Männer.
Mhm.
Und die laufen dann halt mehr oder minder den ganzen Tag durch eine brutal runterklimatisierte Mall. Und in dieser Mall ist dann auch das entsprechende Entertainment. Also da ist dann das, was bei uns alles draußen stattfindet. Wir sind durch eine kleinere Mall gelaufen. Und diese, also man sagte uns so, naja, das sei jetzt nicht die größte und die tollste. Aber ich stand schon da und habe halt echt, ich habe riesige Augen gekriegt, weil ich dachte, sowas habe ich doch nicht gesehen. Das war so eine die hieß die Villaggio, genau. Die hieß Villaggio und war im Prinzip eine Art Indoor-Kunst-Venedig.
Oh.
Mhm.
Mit Wasser auch und Schiffen?
Mit Wasser und Gondeln. Und da haben sie dann natürlich so paar arme kleine Vietnamesen dann da als Gondolieri hingestellt. Und die mussten dann da eben so Touristen für ein Appel und ein Ei oder auch mal Kataris dann da so durchgondolieren. Das ganze Ding, also die ganzen Geschäfte, waren eben in so dreidimensional hervorgehobenen italienischen Pastellfarben angepinselten Häuschen, die von hinten indirekt beleuchtet waren. Und über das Ganze hat sich dann so ein tonnenförmiger Himmel gespannt, auch mit Wölkchen so.
Mhm.
Ja, so was der Katarer halt nicht kennt, Wolken.
Also klingt ein bisschen so wie Las Vegas auch.
Ja, total.
Nur wahrscheinlich in groß.
In ziemlich groß. Okay. Also wie gesagt, nicht die größte von Katar, nicht die größte von Doha. Also da gibt's Tolleres und auch irgendwie. Und die kommt sowieso bald weg, weil da muss das Stadion hin erweitert werden.
Mhm.
Aber ich fand sie toll. Da gab's dann auch wirklich Eislaufbahnen und alles Mögliche drin. Und da saßen dann natürlich alle wieder bei, da gab es ein McDonald's und ein Kentucky Fried Chicken und dann gab es irgendwie Armani und was weiß ich, also die ganzen Luxusmarken waren da auch alle vertreten. Und da schlendert man dann so hoch und runter oder trifft sich im Café und geht dann shoppen. Und dann fragt man sich immer so, ja, diese Frauen, die sind doch alle irgendwie schwarz angezogen, was machen die ja mit den ganzen Armani-Sachen? Oh. Aber ja, die ziehen so halt so drunter, ne? Wenn du genau hinguckst, dann stellst du auch fest, dass die arabischen Frauen, die halt schwarz angezogen sind, unten drunter halt sehr bunt angezogen sind. Mhm. So, wenn man mal so ein bisschen so spitzelt, was so unten so rauszipfelt, ne?
Ja.
Das ist dann schon mitunter sehr bunt.
Das ist dann für, wenn sie unter sich sind.
Mhm. Genau.
Entschleiern die sich, ja, genau. Ja.
Genau. Und diese Häuser, diese Siedlungen, wo der Katarer wohnt, da kommt man ja nicht wirklich hin. Man fährt eigentlich immer nur so durch so Wohnviertel. Also man fährt über sehr breite, sehr saubere Straßen. Mhm. Und
trotz des ganzen Sandes fahren da dann die ganze Zeit Kehrmaschinen rum oder wieso?
Nee, dafür haben sie ja die Filipinos, die kehren.
Die kehren die großen, breiten Straßen, auf denen die Autos fahren, per Hand?
Die werden, ja, also auf den Straßen ist dann schon mal vielleicht mal ein bisschen Sand, aber so die kehren so die Mittelstreifen und die Kreisel und okay. Die so. Das kehrt der Filipino.
Mhm.
Und für ein Appel und ein Ei, also ist ja gerade jetzt letztens wieder sehr viel berichtet worden über die sehr hässlichen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel an den Baustellen. Und also man will nicht wirklich wissen, wie diese Leute dort untergebracht sind. Das ist, man hat da natürlich auch keine Einsicht, weil jenseits dieser breiten, sehr sauberen, Filipino gepflegten Straßen sind erstmal nur hohe Mauern. Und da gucken dann entweder ziemlich wohlhabend aussehende Villen raus, mhm, die so ganz schön umrankt sind mit Gärtchen und Bougainvilleen und so. Und da weiß man dann so, aha, entweder wohnt hier so einer von den oberen Expats oder Kataris oder so. Aber man sieht halt nichts wirklich, weil da ist vor allem erstmal Mauer. Man igelt sich so ein. Also der deutsche Jägerzaun ist wirklich Dreck dagegen. Es ist sowas von eingebaut, ist es unglaublich.
Konntest du rausfinden, warum die das machen? Also eigentlich würde man doch erwarten, so hier, guck mal, ich habe eine tolle Villa und ich habe Geld, mach alles auf.
Nee, halt nicht, weil aufmachen, das ist, man ist gerne für sich, man igelt sich auch ein.
Also die haben kein Kriminalitätsproblem, die haben nur einfach keinen Bock auf Nachbarn.
Die haben einfach keinen Bock, genau. Okay. Und es ist natürlich auch, je größer die Fenster sind, je transparenter das ist, desto heißer wird es halt auch. Ne?
Ja.
Es ist halt auch eine Sache des traditionellen Bauens. Also die meisten arabischen Gebäude haben eher nicht so riesige Fenster.
Mhm.
Aber es hat schon so ein bisschen so eine Burgmentalität, so Home-Castle-mäßig. So, ne? Also man schottet sich gerne ab, man ist gerne unter sich. Und so dieses Konzept öffentlicher Raum, das gibt's kaum. Wirklich nur so in Ansätzen, ein bisschen in der Mall, aber sonst in der Stadt oder sowas kaum. Und man hat halt immer so das Gefühl, man wird so von einer seltsam vom Hotel ins Café, ins Museum und so weiter, man wird immer so rumkutschiert und dann geht man raus und dann geht man ganz schnell wieder irgendwo rein.
Mhm.
Also es ist irgendwie sehr, sehr behütet alles. Ganz seltsam. Also so draußen rumschlendern, so dieses klassische, ja, da laufe ich noch mal ein bisschen spazieren oder sowas. Gar nicht. Das Konzept existiert nicht. Das ist eben auch bei den meisten Leuten so, die dort arbeiten. Also in den ganzen Hotels arbeiten halt hauptsächlich Europäer oder auch, wobei Europa ist ein weiter Begriff, das geht bis Russland rein.
Mhm.
Ja, Araber, eigentlich alles. Alle möglichen Leute arbeiten in Hotels, aber keine.
Ich frage mich die ganze Zeit noch, wie wollen die da Tourismus machen, wenn es überhaupt nicht das Flanieren gibt? Also verstehe ich gar nicht. Ich bin gespannt.
Ich verstehe es auch nicht, ehrlich.
Wir werden es ja irgendwann mitkriegen. Also das wird ja wahrscheinlich nicht mehr 20 Jahre dauern, bis die da irgendwie.
Ja, ich bin auch wirklich wahnsinnig gespannt. Also entweder bauen sie ein gigantisches Disneyland unter Glas. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das alles wirklich komplett zu Tode klimatisiert wird, die ganze Stadt. Keine Ahnung, es ist mir wirklich ein Rätsel. Oder sie fallen halt wirklich damit vollkommen auf die Nase und es interessiert einfach keinen und es entsteht so eine Geisterstadt. weil niemand ist da wirklich freiwillig. Also keinen, den ich getroffen habe, der hat gesagt so, ja, ich finde es hier total gut, sondern alle haben gesagt so, ja, gibt gut Geld, ne?
Ah.
Also hier kann man sich mal nur richtig so eine goldene Nase verdienen. Wenn ich gut verdient habe, dann gehe ich wieder. So. Und wir waren eben in diesem Souk, da kann man ja ein bisschen rumspazieren und flanieren, obwohl das halt auch alles sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also das Einzige, was man da wirklich schön kaufen kann, wo ich gesehen habe, so ach, das sind wirklich nette Sachen, das ist so silberner Beduinenschmuck oder sowas. Ah. Ja, das gibt's da. Also wenn du eine Frau bist, kauf Beduinenschmuck. Das ist das Einzige, was man in Katar eigentlich kaufen kann, weil sogar diese ganzen arabischen Gewänder, die da hängen, die sind alle Polyester made in China. Das ist unglaublich. Und
wo und kaufen denn dann die Araber ihre Gewänder?
Ich nehme an, die lassen die schneidern.
Ja, die haben es ja.
Die haben es. Ja. Also einer aus der Königsfamilie, alle aus der Königsfamilie machen irgend sowas. Einer aus der Königsfamilie ist auch Modedesigner. Sehr gewöhnungsbedürftig mit sehr viel Gold und sehr viel Dijon und Leopard und so. Also ja, das lässt man sich dann eben hochkarätig anfertigen und das kauft man nicht auf dem Markt.
Was haben die, also ihr wart auf Einladung des Emirs, vermute ich mal, da, weil alles ist auf Einladung des Emirs.
Nee, das war ein Reiseveranstalter, so, der eben dort Reisen anbietet.
Wo haben die euch denn da überall hingeführt? Also in die Shopping Mall, aber was kann man denn da noch machen?
Also man kann, wie gesagt, ins Museum.
Ja, okay. Genau. Das klang eben übrigens so, als du sagtest, ja, und die haben eine Uni gemacht und ein Museum gemacht. Das klingt ein bisschen so, als würden die sich ein kulturelles Erbe zusammenkaufen. Oder das kulturelle Erbe, das sie nicht haben, zusammenkaufen.
Das ist exakt der Punkt.
Ha!
Das ist Treffer. Ganz genau, das ist wirklich der Kernpunkt. Genau so ist es. Ich bin in zwei Museen gegangen. Erstmal in das Museum für islamische Kunst. Das ist toll. Das ist wirklich ein ganz großartiges Museum. Kriegst du richtig erzählt, ich hätte so gern noch die Audioführung gemacht. Die komplette islamische Kunst von den Mauren in Südspanien über die Marokkaner und die Ägypter und die Persier und was die alles Großartiges gemacht haben und so weiter. Und dann denkst du so, ja, und hier war eher so nix, ne? So, also es gibt halt nichts aus Katar. Es gibt halt türkische Kompässe und Kacheln und also wunderbarstes Zeug. Und auch schön aufbereitet und toll präsentiert und wunderbar erklärt und alles, ne? Aber es ist halt, ja, es ist zusammengekauft. Und ganz genau das Gleiche auch im Museum für moderne arabische Kunst. Mhm. Man läuft so durch und sieht so die gesamte, so die Beiruter Avantgarde aus den 30er Jahren und so. Und es ist halt irgendwie alles ganz toll und halt diese ganzen Länder wie Ägypten oder Marokko, was die eben so in ihren 40er, 50er Jahren so produziert haben. Also auch so eine Art, die hatten auch so eine Art klassischen, so ein bisschen Expressionismus. Ja. Also eigentlich sehr wahnsinnig interessant. So, und dann gab es eine Sonderausstellung, katarische Kunst. Kamele, so. Also.
Wie Kamele?
Aquarellierte so. Kamele. So, da war halt nichts. Und dann gab es so, das ist ein bisschen, weißt du, wie wenn die lokale Künstlergemeinschaft, ich weiß nicht, bei dir ist das vielleicht Wedding West, bei mir ist es vielleicht Bergen-Enkheim Nord, im Bunker irgendwie so die lokalen, ne? Ja. So da, oder in der Stadtbibliothek.
Wo man immer so ein bisschen peinlich berührt ist, weil das Ganze so eine Tragik mit sich bringt, so was Klägliches.
Ja,
okay.
Genau.
Mhm, verstehe.
Und dann habe ich mir dann gedacht und so, ne? Stehen dann die Leute daneben und das soll ausdrücken das und das muss man dann noch immer erklärt kriegen, weil sonst weiß man es nicht. Und ungefähr so ein bisschen, ja, ich war auch so ein bisschen peinlich berührt. Also es gab auch zwei Künstler, wo ich gesagt habe, das ist jetzt echt ganz gut. Aber ansonsten halt so wirklich diese Kamel-Aquarelle und schwarze Damen irgendwie und mit Ornamenten im Hintergrund und also wirklich so Stadtbibliothek.
Ist ein bisschen wenig.
Bisschen so, ja. Genau, also das ist reicht so nicht für Kunsttraditionen.
Jetzt hofft natürlich so ein Reiseveranstalter, wenn der euch Journalisten dahin schafft und rumführt und bewirtet und so, und euch wahrscheinlich wird man dann ja auch doch noch ein bisschen besser bedient als alle anderen oder als der Pauschaltourist. Der Veranstalter hofft ja jetzt auf wohlwollende Berichterstattung. Ist das dann überhaupt möglich, wenn es ein Land ist, in dem es eigentlich nichts gibt?
Man kann ja eigentlich immer nur versuchen zu verstehen, was eigentlich los ist. Oder warum ist das hier so? Warum sieht das hier so aus? Was steht dahinter? Welche Geisteshaltung steht dahinter? Welche Geschichte steht dahinter? Das kann man natürlich immer so versuchen, sich zu erklären, was da jetzt gerade passiert. Ja, warum sieht das so aus, wie es hier aussieht? Das ist so das, was man dann eigentlich schreibt. Und mir ist es jetzt zum Beispiel sehr leicht gefallen, diese Geschichte zu schreiben, weil es sehr fremd war. Und ich bin durchgegangen und habe mir sehr viele Fragen gestellt. So, warum mauern die sich so ein? Was ist hier eigentlich so? Und ne? Aber ich meine, wenn du irgendwie jahrhundertelang im Zelt gewohnt hast und alles war super wahnsinnig offen und der hat irgendwie der Sand vorne rein, hinten raus geweht, vielleicht mauerst du dich dann halt einfach erstmal ein, wenn du die Kohle hast. So, das ist dann so dieses sich hinstellen und so, ich finde es hier jetzt irgendwie nicht so gut, aber ich versuche jetzt mal zu kapieren, was für ein Konzept und was für eine Denke dahinter steht. Ne? Warum ist das hier so anders? Warum gehen die nicht spazieren? Naja gut, es ist zu heiß, okay, klar. Und mir ist es auch irgendwie unwohl, aber was geht denn jetzt stattdessen und was machen sie jetzt eigentlich? Und sie bemühen sich ja auch redlich. Ja? Ich meine, was willst du machen mit so einem Land? Was willst du echt machen, wenn du nichts hast außer Sand und Kohle? Also Geld. Ja? Hast ein Problem eigentlich.
Die Kohle nehmen, wohin fahren, wo es schön ist und in dem Land halt ja, die ja, Experts arbeiten lassen.
Ja, das machen sie auch mehr oder minder, ne?
Stimmt, die sind wahrscheinlich ständig in London zum Shopping und sowas.
Ja, ich glaube schon. Und die haben ja auch alle irgendwie Yachten und damit kann man dann da rumschippern und legt dann lieber irgendwo wo an, wo es schön ist.
Wenn du sagst, die haben alle Yachten, haben die wirklich alle Yachten oder gibt es dann auch nochmal im Reichtum der Katari Abstufungen?
Nein, es gibt sicherlich Abstufungen. Manche haben bestimmt nur ganz kleine Yachten. Manche interessieren sich vielleicht auch einfach nicht für Yachten, aber sehr viele haben Yachten und die stehen da so, die sind so angelegt am Yachthafen. Ne? Ja.
Du sagtest eingangs, die Shaker, die würde sich für Frauenrechte einsetzen. Ich fragte,
die hat übrigens die größte Yacht.
Schön. Wie heißt die, weißt du das?
Die Shaker oder die Yacht? Das weiß ich leider nicht.
Ach, schade.
Nee.
Müssen wir mal suchen, das ist bestimmt spektakulär.
Ja, muss ich mal suchen, das stimmt. Also vielleicht finde ich es noch, aber dann können wir das noch nachtragen.
Genau.
Aber ja, die hat, genau.
Du sagst, sie setzt sich für Frauenrechte ein. Und ich fragte, wollen die überhaupt Rechte haben? Will der Katari überhaupt Rechte haben? Also, will der Freiheit, weil es ist doch eigentlich egal. Der kann auch eh machen, was er will, oder nicht?
Im Grunde ist es auch total egal und es arbeitet auch keiner eigentlich wirklich.
Demokratie ist doch auch nur was für die Armen eigentlich, oder?
Ja, eigentlich schon, ja, genau. Aber was man halt will, ist sowas wie studieren. Also ja. Bildung will man schon. Man will vielleicht auch nicht unbedingt nur in Doha studieren, sondern vielleicht auch noch irgendwo im Ausland oder so. Das will man schon und man will auch als Frau studieren. Also das gehört schon auch zum guten Ton. Also mittlerweile auch. Es gibt Frauenfakultäten und die sind da eben auch ziemlich aktiv. Also es gilt jetzt eben auch als erstrebenswert, wenn man als katarische Frau eine gewisse Bildung mitbringt.
Aha.
Die man vielleicht nicht im Job braucht, wenn man keinen hat, aber soll man schon sein. Man schon haben.
Gelingt das der Frau des Emirs denn überhaupt? Weil ich denke mir, dass gerade so patriarchale Gesellschaften, die haben da ja doch, kennt man ja aus der arabischen Welt, dass sie da ja doch eher Probleme mit haben, ihre Frauen ordentlich zu behandeln. Oder zumindest so zu behandeln, wie das, was wir ordentlich nennen. Ob das in deren Augen ordentlich ist, ist immer nur eine Frage.
Ja, ich weiß halt nicht, was hinter den Mauern stattfindet. Das weiß man ja nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber die Sheikha Musa ist ja durchaus präsent. Also Die war ja auch zum Beispiel, als diese Fußball-WM ausgelost wurde, war sie ja auch mit vorne auf der Bühne in spektakulärem Gewand und war da gleich mit dabei. Also die ist bei öffentlichen Auftritten ist sie eigentlich immer ganz vorne dran und repräsentiert. Ich meine, sie sieht auch ganz gut aus. Also würde ich auch herzeigen, wenn ich Scheich wäre.
Wenn du es selber bezahlen müsstest, würdest du in Katar Urlaub machen?
Nee.
Nee. Schöne Ausstiegsfrage, die stelle ich dir jetzt jedes Mal. Ja.
Es ist wahnsinnig interessant, das mal gesehen zu haben.
Ja.
Eben auch wegen dieser ganzen WM-Geschichte und so. Und alle sagen jetzt, das ist jetzt, also es ist schon nicht ganz unspektakulär. So für 4 Tage, ja. Aber man kann ja, es ist einfach unglaublich klein, man kann nicht rasend viel machen. Oh, ich muss dir noch was erzählen. Also eins muss ich noch erzählen.
Nur zu.
So dieses Konzept des Natürlichen, das sich so gar nicht durchgesetzt hat, ne?
Mhm.
Das schlägt sich auch sehr interessant nieder, nämlich es gibt auf diesen Souks gibt es auch immer ganz große Tierabteilungen, wo man dann so Kuscheltierchen für die Kinder kaufen kann und so weiter.
Aha.
Und das reicht nicht, dass man da kleine Hühnchen und kleine Kaninchen verkauft. Nein, diese Hühnchen und diese Kaninchen werden auch noch in den interessantesten Regenbogenfarben eingefärbt. Du kannst dort fuchsiafarbene und knatschgelbe Kaninchen kaufen.
Nee, ne?
Mhm.
Das ist ja schrecklich.
Total. Und es gibt überall diesen super, super gepflegten.
Das ist so bizarr gerade. Haben Sie das Kaninchen auch in grün? Das ist super. Die bunten Kaninchen von Doha.
Ist toll, ne?
Ja.
Und es gibt halt überall diesen super künstlichen Rollrasen. Ja?
Mhm.
Wir haben uns dann überlegt, ob es diesen Rollrasen vielleicht auch in verschiedenen Farben gibt, damit man die mit den Kaninchen unterschiedlich zusammenstellen kann.
Ah, so
kann.
Matching.
Das wäre
nämlich,
genau. Ja. Hast du das grüne Kaninchen gesehen? Nee, ist krass.
Verstecken sich die Tiere auf gleichfarbigem Rasen.
Das ist eine großartige Vorstellung eigentlich. Aber ne, daran siehst du so dieses unser Ideal des Natürlichen.
Die Bambifizierung, die kennen die gar nicht.
Ja. Ist da halt voll nicht erstrebenswert. Also das ist, ja.
Könnte also, man aber trotzdem mal machen, einfach mal hingehen und hier auch mal so Rehe einfärben und so.
Das war ja auf der Documenta, da gab es ja so einen Hund mit so einem rosa Bein, ne?
Echt?
Mhm. Der rannte das so rum aus der Karlsaue.
War bestimmt ein Sturm der Entrüstung, oder? Tierquälerei.
Nee.
Nee, war ja Kunst, ja.
War Kunst, genau. Kunst, bei Kunst geht vieles.
Im Rahmen der, also in Katar gibt es ja auch Formel 1. Und immer wenn da Formel 1 ist, geht es auch irgendwie um Menschenrechtsverletzungen. Und Sebastian Vettel sagt dann, dass ihm das scheißegal ist, wie es anderen Menschen geht, weil er lieber seine Kohle mit Rennautofahren verdienen will. Er formuliert es anders, aber er meint es so.
Mhm.
Kriegst du da irgendwas von mit, wenn du in Katar unterwegs bist, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt und dass es da eine Opposition gibt oder irgendwie so? Aber wahrscheinlich gibt es gar keine Opposition, ne?
Nee, natürlich nicht. Also ich meine,
ruhig gekauft. Ja.
Also du, wo du stehst und gehst, sind halt natürlich Bauarbeiter und du siehst dann halt irgendwelche so Afrikaner aus irgendwelchen super fiesen Zonen, die halt dann da in der Mittagsbruthitze irgendwelche Steinklopfarbeiten erledigen, wo du halt auch denkst, so ey, das ist gerade voll nicht okay, was die hier machen, ne?
Ja.
Aber
werden die denn ordentlich bezahlt oder werden die ausgebeutet?
Na, sie werden natürlich für unsere Verhältnisse nicht ordentlich bezahlt.
Ja, das ist ja fast überall so.
Das ist halt klar. Also ich meine, besser als im Südsudan geht's ihnen wahrscheinlich da schon.
Mhm.
Und man sieht halt sehr viel, oder wenn man halt mit Leuten redet, ich habe zum Beispiel mit einem indischen Taxifahrer mich unterhalten, der hat halt irgendwie einen kranken Baba zu Hause und arbeitet jetzt halt hier irgendwie weil keine vernünftige Krankenversicherung und so und ne, muss halt irgendwie Kohle zusammenschaffen, um seine Familie durchzubringen. Und der erzählte mir halt so, ich meinte halt so, machen Sie mal das Taxameter da an. Und er so, nee, wir machen jetzt einen Preisausfall, ich habe meinen Soll für heute schon erledigt. Und dann haben wir einen Preis ausgemacht und sind dann super günstig zum Hotel gekommen und es war auch alles okay. Es ist halt einfach so, wenn der seinen Preis hat, macht der das Taxameter aus, fährt auf eigene Faust, auf eigene Rechnung und steckt das dann selber ein. Also solche Konzepte gibt es dann halt, ja, dass Leute dann irgendwie versuchen, also möglichst viel Geld zusammenzuraffen. Der erzählte dann aber eben auch, also er gehört eigentlich dieser Firma mehr oder minder, dieser Taxifirma. Das Taxi gehört der Firma, die Wohnung gehört der Firma. Er schläft da irgendwie mit 6 Leuten in so einem Zimmerchen, ja. Hat irgendwie nicht wirklich Freizeit oder sowas, sondern arbeitet da halt irgendwie den ganzen Tag vor sich hin und versucht halt echt in kurzer Zeit so viel Kohle wie möglich zusammenzuraffen. Das ist halt wirklich das Ziel, dass so ziemlich alle Menschen, die dort arbeiten, die dort, naja, also leben kann man es ja fast nicht nennen, aber die sich dort aufhalten, die das haben.
Weil niemand gerne halt, in Katar ist.
Ja. Niemand ist gerne in Katar. Genau, das halt der Punkt. Ja. Außer den Kataris wahrscheinlich. Aber die auch nur sporadisch. Also, ja. Es sind auch nur 1,6 Millionen. Es sind nicht so viele.
Andrea Diener, vielen Dank.
Ja, gerne, Holger Klein.
Wer redet, ist nicht tot.